Wir beenden heute unsere Predigtreihe über Frieden und wir haben uns verschiedene Aspekte dieses Friedens angesehen, den Gott uns durch Christus schenkt. Frieden mit Gott, Frieden zwischen Menschen, Frieden im Herzen. Und heute reden wir über den Frieden, der auf uns wartet. Wir reden über das Shalom, das wir einmal erleben werden. Ja, die Idee von Frieden, die wir in der Bibel finden, ist in diesem hebräischen Shalom verankert. Es ist ein zentrales Konzept, das sich von Genesis bis Offenbarung durchzieht. Shalom ist ein Zustand, der vollkommene Harmonie beschreibt und die komplette Abwesenheit jeglichen Konflikts. Es ist dieser Zustand, der den Tempelgarten in Genesis 2 gekennzeichnet hat. Shalom war, wofür wir geschaffen wurden. Und wegen unserer Sünde haben wir dieses Shalom verloren. Und nicht nur das, mit dem Fall des Menschen, mit seiner Abwendung vom Schöpfer, ist die gesamte Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen worden. Und deshalb spricht Paulus zum Beispiel in Römer 8 davon, dass die gesamte Schöpfung geknechtet liegt und sich danach sehnt, befreit zu werden. Wir haben unser Shalom verloren. Und jeder von uns erlebt den Verlust dieses Friedens auf die eine oder andere Weise. Wir erleben es fast tagtäglich, wenn auch mit gewisser Distanz, wenn wir uns die politische und gesellschaftliche Unruhe vor Augen führen, wenn wir mitbekommen, zu welchen furchtbaren Taten einzelne Personen oder auch Gesellschaften fähig sind. Ja, wir erleben es in der Zerrissenheit der Welt, die auch in unseren persönlichen Beziehungen spürbar wird, in der Ignoranz, in der Kälte, in der Ablehnung zwischen ehemaligen Freunden, zwischen Ehepartnern, zwischen Eltern und Kindern. Ja, wir erleben den Verlust von Shalom in den quälenden Erfahrungen, die wir in diesem Leben machen müssen. Die Erfahrung von Krankheit und Tod und den damit verbundenen Verlust. Die Erfahrung von schwerer psychischer und seelischer Belastung, die uns die Freude am Leben raubt und uns lebensunfähig machen kann. Ja, wir erleben es in diesen aufreibenden Kämpfen als Kinder Gottes mit unserer eigenen sündigen Natur. Wir erleben es in den Ängsten, die unsere Herzen immer wieder gefangen nehmen. Und diese Erfahrungen lassen uns ganz konkret spüren, dass wir nicht sind, wo wir sein sollten. Dass diese Welt nicht so ist, wie sie ist. Ja, dass wir, wie Tolkien es sagte, im Exil sind. Wir sind gewissermaßen im Exil. Und der Text, den wir heute vor uns haben, gibt uns einen Blick auf das Ende dieses Exils. Wenn Shalom wieder allumfassend regieren wird und unaufhörlich. Und was ich hoffe ist, für diese Predigt, dass du heute Morgen hier bist und dass du rausgehst aus diesem Gottesdienst und eine Sache sagst, ich habe Heimweh. Ich habe Heimweh. Ich will nach Hause. Ich hoffe, dass du dieses Heimweh bekommst, nach diesem Zuhause, das Gott für uns vorbereitet hat. Das hoffe ich so sehr für dich, dass du dich freust, neu freust auf das, was Gott für uns vorbereitet hat und dass dir das die Kraft gibt für deine Herausforderungen, durch die du jetzt gerade gehen musst in deinem Leben. Weil eine Sache möchte ich vorher sagen. Die Art und Weise oder das, was du über deine Zukunft glaubst, verändert, wie du in der Gegenwart lebst. Das, was du über deine Zukunft glaubst, verändert, wie du in der Gegenwart lebst. Und deshalb steig mit mir gemeinsam ein, wenn wir uns anschauen, was Gott für uns vorbereitet hat, was dieses Shalom bedeutet, was Himmel bedeutet. Denn darum geht es heute. Und was wir hier sehen, ist wiederhergestellte Schönheit, beseitigter Fluch, vollendete Erlösung und ein Zuhause, das wir wiedergefunden haben. Das erste ist Schönheit wiederhergestellt. Am Ende der Chroniken von Narnia spricht C.S. Lewis über den Himmel. Und er beschreibt den Himmel als eine Geschichte, die Geschichte auf dieser Erde in allem weit überragt. Und dort schreibt er über diese Erfahrung, von der Erde in den Himmel zu gehen, über die Menschen, die das tun. Für sie aber war es nur der Anfang der wahren Geschichte. Ihr ganzes Leben in dieser irdischen Welt war nur der Umschlag und das Titelblatt. Nun erst begann sie das erste Kapitel der großen Geschichte, die noch keiner auf Erden gelesen hat. Der Geschichte, die ewig weitergeht und in der jedes Kapitel besser ist als das vorangegangene. Ja, etwas Neues beginnt. Dass das Alte weit überragt, eine neue Geschichte, in der jedes Kapitel besser ist als das vorangegangene. So verstand Lewis den Himmel und unser Text beginnt auch damit. Schaut mal in Vers 1 rein. Dort sieht Johannes was und er schreibt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und wenn wir das so lesen, fällt uns natürlich sofort auf, dass wir so etwas Ähnliches schon mal gelesen haben. Nämlich ganz am Anfang der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Unser Text ist voll von Echos aus Genesis 1 und 2. Ja, wir haben hier gewissermaßen eine große inhaltliche Klammer. Es beginnt mit der Schöpfung von Himmel und Erde und hier beginnt etwas Neues. Überall treffen wir in Offenbarung 21 und 22 auf diese Echos vom Anfang, die uns irgendwie vermitteln, das hier ist nicht fremd, das ist vertraut. Es erinnert mich an irgendetwas. Und was Johannes hier sieht, ist die Erneuerung aller Dinge. Er sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist ein Ausdruck, der die gesamte geschaffene Realität umfasst. Ja, und Gott selber sagt dann in Vers 5, er sitzt auf dem Thron und spricht, siehe, ich mache alles neu. Alles. Ja, Gott verheißt hier, dass er alle Dinge neu machen wird und er redet dabei von seiner Schöpfung. Er verheißt die Wiederherstellung der Dinge, die wir Tag für Tag sehen, die durch den Fluch der Sünde in furchtbare Mitleidenschaft gezogen wurden. Ja, es ist eine Wiederherstellung und keine komplette Auswechslung. Ja, im Griechischen gibt es zwei Begriffe für neu, neos und kainos. Und hier ist der Begriff kainos und der bedeutet wiederherstellen, erneuern und nicht komplett neu. Also nicht eine Auswechslung findet statt, sondern Gott stellt wieder her. Ja, die Bibel, und das ist ganz wichtig, manchmal gehen wir fälschlicherweise davon aus, dass der Himmel ein Ort sein wird, der ganz anders sein wird als alles, was wir kennen. Dass es ein Ort ist, der diese Schöpfung gewissermaßen ersetzen wird. Die Bibel gibt uns aber eine andere überraschende Perspektive. Das wird deutlich, wenn wir Texte wie Jesaja 65 lesen oder Römer 8, Vers 21, wo steht, die Schöpfung sehnt sich danach, befreit zu werden von Vergänglichkeit. Gott erlöst und erneuert vollkommen die gefallene Schöpfung. Das, was uns am Ende erwartet, ist eine Umgestaltung des Alten. Genau wie unsere alten, sterblichen Körper umgestaltet werden in neue, verherrlichte Körper. Das Alte wird Vergangenheit sein, weil Gott alles neu macht. Also die Perspektive, die die Bibel uns zeichnet, ist wiederhergestellte Schönheit durch Gott selbst. Das ist das geniale Bild, das uns spätestens in Vers 2 begegnet. Dort kommt Gott oder das himmlische Jerusalem vom Himmel herab auf die Erde. Der Himmel kommt auf die Erde und verändert und erneuert alles. Und ich finde es extrem wichtig, dass wir unsere Vorstellungen vom Himmel an dem ausrichten, was Gott uns hier über den Himmel sagt. Ich weiß nicht, ob du auch manchmal eine viel zu vergeistlichte Sicht auf den Himmel hast. Ja, unbewusst stellen wir uns manchmal den Himmel vor als eine Art nicht materiellen Raum, wo wir unser Engeldasein fristen. Mit Harfe in der Hand. Ja, vielleicht hast du deswegen auch schon mal Angst gehabt, dass der Himmel eigentlich gar nicht so gut ist. Ja? Aber das ist aber nicht das, was wir hier und im Rest der Bibel sehen. Gott stellt das Shalom wieder her und das bedeutet, dass die Schöpfung in ihrer ursprünglichen Schönheit und Harmonie wiederhergestellt wird. Der Himmel ist deshalb, wenn wir so wollen, ziemlich irdisch. Tim Keller hat einmal etwas zugespitzt gesagt, der Himmel ist kein Kaffeetrinken in den Wolken, sondern ein Fest auf Erden. Ja, der Himmel ist kein geistiger, farbloser, überirdischer Raum, wo wir rumschweben, der uns total fremd vorkommen wird. Es ist ein erneuerter Himmel, eine wiederhergestellte Erde. Das ist, worauf wir warten, worauf wir hoffen. Die Erneuerung und nicht die Ersetzung aller Dinge. Und diese Hoffnung liegt begründet in dem, was Gott in seinem Sohn gemacht hat, in Christus. Ja, in 1. Korinther 15 wird Jesus der Erstling oder die Erstlingsfrucht der Entschlafenen genannt. Klingt total kompliziert, bedeutet aber einfach nur, das, was Gott in Christus gemacht hat, ist ein Vorbild dafür, was er mit der gesamten Schöpfung eines Tages machen wird. Und wir alle wissen, was Gott in Christus getan hat, als er ihn auferweckt hat. Er hatte einen Körper, der berührt und gesehen werden konnte. Eines Tages wird Gott das, was er mit Jesus getan hat, mit dem gesamten Kosmos tun. Das, was Gott in Jesus getan hat, ist mehr oder weniger der Trailer. Und das, was eines Tages kommen wird, ist der Film. Christus, die Erstlingsfrucht, hatte einen sichtbaren, echten Körper. Er konnte berührt werden und traf sich mit seinen Jüngern zum Frühstück. Und was bedeutet das für uns? Gott hat in Christus eine Erlösung begonnen, die eines Tages vollkommen sein wird und die eben auch das Sichtbare und unsere Körperlichkeit betrifft. Er wird eines Tages sprechen und wir werden auferstehen in verherrlichten Körpern, die bis in alle Ewigkeit weder von Krankheit und Schmerzen noch von Vergänglichkeit betroffen sein werden. Und in diesen verherrlichten Körpern werden wir ihn mit ungetrübter Freude preisen, indem wir die erneuerte Schöpfung dankbar genießen. Himmel bedeutet wiederhergestellte Schönheit. Und deshalb kann er niemals langweilig sein. Der Himmel bedeutet nämlich nicht, dass wir die schönen und guten Dinge dieses Lebens vermissen werden oder nicht mehr sehen und erleben werden. Der Himmel ist der Ort, an dem wir all das Schöne und Gute dieses Lebens erst in vollkommener Weise erleben werden. Wir werden schmecken und empfinden, wie wir es noch nie getan haben. Wir werden genießen, wie wir es noch nie getan haben. Himmel bedeutet, dass die Schönheit dieser Schöpfung in ungetrübter Klarheit erstrahlen wird und dass unsere Herzen von riesiger Freude über den Genuss dieser Schönheit erfüllt sein werden, weil die Begrenzungen durch die Sünde für immer aufgehoben sind. Und hier kommt ein Gedanke, der mir in dieser Woche einfach Freude auf diesen Ort geweckt hat. Überlegt mal, wenn die gefallene Schöpfung mir immer noch den Atem raubt, wenn ich vor den Alpen stehe und sie sehe, wenn ich vor dem Meer stehe. Und wenn diese Schönheit mir jetzt schon den Atem raubt, mich dazu bringt, mich zu freuen. Was für eine Freude und Anbetung werden dann die erlösten Alpen in mir hochrufen? Wenn die Klänge eines schönen Musikstücks jetzt schon in mir Begeisterung, Freude, Faszination wecken, was wird dann der Gesang der Erlösten in mir bewirken? Schönheit wiederhergestellt. Das ist der Himmel. Ungetrübter Genuss dessen, was Gott für uns geschaffen hat. Das ist das Erste, was uns hier begegnet. Aber eins ist natürlich klar, damit diese Schönheit wiederhergestellt werden kann, muss etwas Grundlegendes passieren. Der Fluch, der auf der Schöpfung lastet, muss beseitigt werden. Und das ist das nächste Merkmal des Schaloms, das uns begegnet. Fluch beseitigt. Also Schönheit wiederhergestellt, Fluch beseitigt. Im Jahr 2018 wurden in Deutschland 5,5 Millionen Straftaten begangen. Davon waren circa 1 Million Diebstahldelikte, 63.000 Delikte waren Sexualstraftaten und 3.000 Delikte gehen gegen das Leben. Ihr könnt das für euch zu Hause mal runterrechnen, wie viele Menschen allein in diesem Moment gerade unter furchtbarem Leid stehen. 63.000 Sexualstraftaten pro Jahr. Letztes Jahr. Der Fall des Menschen hat zu einer Krise geführt, die alles betrifft. Und bis Christus wieder über der gesamten Welt regiert, bleibt dieser Ort ein Ort voller Schmerzen, voller Trauer, voller Unheil. Und wir leben in einer größten Not. Und jetzt kommt das Geniale. Am Ende unseres ersten Verses finden wir eine etwas merkwürdige Aussage. Da steht, und das Meer ist nicht mehr. Was soll das denn heißen? Wir müssen das richtig verstehen. Wir haben es hier mit einer bestimmten Art von Literatur zu tun. Und das Meer steht symbolisch für Verwüstung, für Zerstörung, für Leid. Das Meer ist im Buch Daniel und in der Offenbarung ein Symbol für Chaos, für böse Mächte, für Zerstörung, für Rebellion gegen Gott, gegen seinen Willen. Und jetzt sieht Johannes, das Meer ist nicht mehr da. Es ist nicht mehr da. Und das bedeutet, dass alle Rebellion gegen Gott und seinen guten Willen zu einem Ende gekommen sind. Es gibt nichts mehr, was die Schönheit, die Ordnung und den Frieden des neuen Himmels und der neuen Erde gefährden könnte. Gott bringt das Chaos ein für alle Mal zum Schweigen. Und dieser Gedanke wird in den Kapiteln 21 und 22 weiter ausgearbeitet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber uns kommen diese Aussagen fast manchmal unwirklich vor. Gerade wenn wir die Folgen von Sünde ganz konkret in unserem Leben zu spüren bekommen. Aber das sind Gottes Verheißungen. Er verheißt hier in Vers 4 zum Beispiel, die Folgen der Sünde zu beseitigen. Schaut mal, was dort steht. Vers 4, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und dann in Vers 8 redet Gott darüber, dass er Gericht halten wird über alle Ungerechtigkeit auf Erden. Er sagt dort über die Menschen, die sich gegen ihn gewandt haben, dass sie Gericht erwartet. Also die Botschaft für uns ist, die Macht der Sünde wird gebrochen sein. Und das wird dann weiter in den Kapiteln noch weiter ausgeführt. Gott spricht dann davon, dass es keine Nacht mehr geben wird. Alles Unreine wird nicht mehr in diesen Ort hineinkommen. Es wird kein Fluch mehr sein. Also Gott macht klar, dass er eines Tages Gericht halten wird über alle Ungerechtigkeit. Er wird sein Urteil sprechen und wird die Finsternis zu einem Ende kommen lassen. Gott wird eines Tages wie ein Löwe brüllen. Und das Böse und all seine Auswüchse werden in sich zusammenfallen und keine Macht mehr haben. Ja, Himmel bedeutet, dass Gott Schönheit wiederherstellt. Und dafür wird er den Fluch der Sünde voll und ganz aufheben. Den Fluch, der sich auch auf so vielen Ebenen deines und meines Lebens bemerkbar macht. Körperliche Einschränkungen, seelische und psychische Leiden, furchtbare geistliche Kämpfe, durch die wir gehen müssen. All das wird zu einem Ende kommen. Ja, Gott hat uns in Christus bereits vom Fluch der Sünde befreit. In dem Sinne, dass wir die Strafe für unsere Sünde nicht mehr tragen müssen. Aber dieses ewige Shalom, das auf uns wartet, bedeutet, dass er uns vollends retten wird von der Macht, der Gegenwart und dem Schmerz der Sünde in unserem Leben. Es ist eine Erlösung, die dann auf allen Ebenen unseres Daseins deutlich werden wird. Und das heißt ganz konkret, die Realität des Todes, die uns jetzt manchmal so endgültig scheint, wird für immer aufgehoben sein. Keine chronischen Erkrankungen mehr. Keine OP-Räume mehr. Keine Intensivstation. Keine Chemotherapie. Keine Depressionen. Keine quälenden Ängste und Sorgen mehr. Kein Grund mehr für Furcht. Keine Einsamkeit, keine Missverständnisse mehr, kein Streit, keine Trennung, keine beziehungsmäßigen Konflikte mehr. Oh Mann, was wird das für ein Moment sein, wenn unser Herz endlich von allen Kämpfen zur Ruhe kommen kann? Wenn jede Versuchung, die uns in diesem Leben aufreibt und in Verzweiflung stürzt, für immer aufhören wird. Wenn alle Bindungen, in die wir uns selbst hineinverstrickt haben, durch falsche Entscheidungen aufgelöst sein werden. Was wird das für ein Tag sein, wenn alle beißenden Fragen und Zweifel, die unsere Glauben und unser Leben immer wieder erschüttern, von ihm zu Schweigen gebracht werden? Was wird das für ein Tag sein, wenn unsere Köpfe und Herzen von jeder Angst, die uns lähmt, befreit werden? Was wird das für ein Tag sein, wenn Menschen, die mit körperlichen Leiden, Einschränkungen, Behinderungen ihr ganzes Leben zurechtkommen müssen, ihrem Erlöser entgegenlaufen? Wahrscheinlich werden sie schneller laufen als alle anderen. Was wird das für ein Tag sein? Der Reformator Johannes Calvin hat das so schön zum Ausdruck gebracht. Christi Macht zu retten und zu heilen ist vielfach größer als die zerstörerische Macht der Sünde Adams. Welches Leid quält dich jetzt gerade oder auch schon sehr lange? Welcher unerfüllte Wunsch quält dich schon seit Jahren und stürzt dich immer wieder in Traurigkeit, in Tränen? Gab es in letzter Zeit Momente, wo du voller Verzweiflung in Tränen ausgebrochen bist, weil du einfach nicht wusstest, wie soll ich mit der Situation jetzt klarkommen? Welche Situation in deiner Familie, in deiner Ehe hat dich aufgerieben, hat dich immer wieder in ein Tränental gestürzt? Ja, welche Sünde oder Versuchung in deinem Leben quält dich schon seit Jahren, sodass du manchmal verzweifelt am Boden liegst und dich fragst, wie lange noch, Herr? Kommt es dir manchmal so vor, dass dein Schmerz manchmal endlos und unüberwindbar ist? Dann hat dieser Text eine wunderbare Botschaft für dich. Unser Text spricht zum einen von einem souveränen Gott, der Anfänger und Vollender aller Dinge ist, der auch deine Geschichte kennt und lenkt und zu deinem Besten führt. Und zum anderen bringt dieser Text eines der berührendsten Bilder, die es in der Bibel gibt. Denn eines Tages wird dieser mächtige Gott etwas Unglaubliches tun. Etwas Unglaubliches. Dieser König, der selbst Tränen kennt, als er auf dieser Erde war, er wird deine Tränen abwischen. Hier steht nicht einfach nur, dass wenn wir in den Himmel kommen, wir einfach alles vergessen werden, sondern dieser Gott wird zu uns kommen und unsere Tränen abwischen. Mit seinen durchbohrten Händen. Die Hände, die diese Welt halten, die Hände, die die gesamte Geschichte dieser Welt vom Anfang bis zum Ende bestimmen, die Hände, die für dich durchbohrt worden sind, diese Hände werden deine Tränen abwischen. Nimm das für dich mit in deine herausfordernde Situation. Dass Gott dein souveräner Vater ist, bedeutet, dass er jede einzelne deiner Tränen kennt, dass keine einzige Träne deines Lebens sinnlos war und dass alle deine Trauer eines Tages in unvergleichlich größere Freude verwandeln wird. Das bedeutet, dass Gott souverän ist. Das bedeutet es. Was wird das für ein Moment sein? Er wird unsere Trauer in Freude verwandeln, unsere Schmerzen in Jubel und unser Weinen in befreites Lachen. Das wird er tun. Tolkien hat das, was an diesem Tag passieren wird, so wunderbar zum Ausdruck gebracht. An diesem Tag werden alle traurigen Dinge meines Lebens unwahr sein. Sie werden unwahr sein. Und er meinte damit nicht, dass wir einfach alles vergessen werden, sondern er meinte damit, dass Gott die schmerzvollen Auswirkungen der Sünde in unserem Leben nimmt und daraus etwas unvergleichlich Besseres macht. Und er hat die Macht dazu, weil er der Herrscher über den gesamten Kosmos ist. Er ist das Alpha und das Omega. Von ihm kommen alle Dinge und er bringt alle Dinge zum Ende. Deswegen finde ich so gewaltig, was in Vers 6 steht. Da sagt Gott einfach nur, es ist geschehen. Es ist geschehen. Also Gott schaut jetzt schon auf das Ende und weiß, es wird geschehen. Nichts bringt seinen Ratschluss außer Kraft. Er steht fest. Und das darf dir eine Ermutigung sein in deiner herausfordernden Situation. Eines Tages werden alle Folgen der Sünde beseitigt sein und unsere Herzen werden für immer zur Ruhe kommen. Und dann wird Erlösung vollendet sein. Ich habe eine Frage an dich persönlich, an uns alle. Was würdet ihr sagen, was macht den Himmel letztendlich zum Himmel? Was macht den Himmel eigentlich zum Himmel? Das Wiedersehen mit unseren Lieben? Vielleicht mit meinem Ehepartner? Vielleicht mit meinem Kind, das ich zu Grabe tragen musste? Das Ende aller Schmerzen? Das Befreitsein von Leid? Wenn wir uns die Kapitel 21 und 22 mal ansehen, merken wir, dass es darauf nur eine Antwort geben kann. Gott. Das wird uns hier unmissverständlich vermittelt. Was den Himmel zum Himmel macht, ist Gott. Im Zentrum steht nicht die wiederhergestellte, spektakuläre Schöpfung, sondern der spektakuläre Gott. Er ist letztendlich der Grund, warum der Himmel so atemberaubend ist. Er ist der Grund, warum alle Traurigkeit und alles Leid vergeht, weil sein Licht dort ist, seine Herrlichkeit dort ist, die alles andere vertreibt, die Finsternis fliehen lässt. Ja, wir lesen hier in Offenbarung 21 und 22, dass mitten in diesem Ort, wo wir dann sind, Gottes Thron steht, dass er der Tempel ist, weil er unter uns wohnt, dass seine Herrlichkeit die alles bestimmte Realität ist, dass wir keine Sonne mehr brauchen, weil sein Licht scheint. Alle Schönheit auch dieser wiederhergestellten Schöpfung ist ein Abglanz seiner Schönheit. Was den Himmel zum Himmel macht, ist Gott mit seiner Herrlichkeit. Denn Himmel bedeutet, dass Gottes Volk von seiner herrlichen, Freude bewirkenden Gegenwart umschlossen wird. Die größte Freude des Himmels ist deshalb die Freude über eine große Wiedervereinigung zwischen Gott und Mensch. In unserem Text wird diese Wiedervereinigung mit dem Bild einer Braut beschrieben in Vers 2, die ihrem Bräutigam entgegengeht und sich darüber freut, ihn endlich zu sehen. Es ist ein Bild, das von Freude und Liebe geprägt ist. Gott und Mensch wieder vereint, das ist vollendete Erlösung. Denn das bedeutet, dass der zentrale Aspekt des Fluchs, die Trennung von Gott, aufgehoben wird. Das Exil ist vorbei. Und diese Realität wird dann in Vers 3 bestätigt, wo es heißt, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ja, der Himmel ist damit die Erfüllung der zentralen Geschichte, die sich von 1. Mose bis Offenbarung durchzieht. Die zentrale Geschichte der Bibel ist Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft. Und diese Geschichte zieht sich von Genesis bis Offenbarung. Und hier im Himmel erfüllt sich das, wenn wir in seiner Gegenwart sind, wenn die Braut endlich den Bräutigam gegenübersteht, wenn wir umschlossen sind von seiner Herrlichkeit, die uns in uns Freude bewirken wird und allen alle Trauer zu Ende kommen lassen wird. Ich habe deshalb eine herausfordernde Frage. Für mich persönlich, für dich, sehnst du dich nach Gott? Sehnst du dich nach Gott? Was den Himmel zum Himmel macht, ist Gott. Und die Tatsache, dass wir in seiner herrlichen Gegenwart leben dürfen. Die größte Freude im Himmel wird nicht meine Freude darüber sein, dass die Alpen da noch schöner sind als hier. Und dass es Stollen hoffentlich ohne Rosinen gibt. Oder so etwas. Das wird nicht die größte Freude sein, sondern die größte Freude wird sein, dass ich ihn sehe, von Angesicht zu Angesicht. Und Geschwister, ich freue mich auf diesen Moment, wenn ich den sehe, der sich für mich hingegeben hat, wenn ich ihn entgegengehen kann, wenn ich meine Hände in seine durchbohrten Hände legen kann, ihn umarmen kann, weil er einen Körper hat wie ich und ihm sagen kann, danke, Jesus. Danke, Jesus. Das ist, worauf ich mich freue. Wenn ich ihn mit meinen Augen, meinen erlösten, wiederhergestellten Augen sehen kann, meine Hände in seine legen kann und sagen kann, danke, denn du bist der Grund, warum ich hier bin. Du bist der Grund, warum ich hier bin. Hast du diese Sehnsucht nach Gott? Dass du dich danach sehnst, von ihn endlich zu sehen, der dich so liebte, der dich so liebt. Dass du dich freust, dich für immer dann an seiner Herrlichkeit zu erfreuen. Wie heißt es in dieser schönen alten Hymne? Im Vaterhaus droben, im ewigen Licht, werde ich dich anbeten, welch herrliche Sicht. Mein Herz wird dir singen, den es völlig schätzt. Wenn ich dich je liebte, mein Jesus, dann jetzt. Himmel heißt, dass unsere Erlösung vollendet ist. Wir sind angekommen zu Hause. Angekommen zu Hause in seiner Gegenwart. Und das bedeutet, dass wir endlich unser Zuhause gefunden haben. Und das ist das Letzte, was wir in unserem Text sehen. Die Band Switchfoot singt in ihrem Lied This is Home auf Deutsch. Übersetzt singt sie folgendes: Und nach all meinem Suchen, nach all meinen Fragen, habe ich endlich den Ort gefunden, den ich zu Hause nennen kann. Ja, durch unsere Sünde, das hatte ich uns am Anfang gesagt, durch unsere Sünde haben wir das Zuhause verloren, für das wir geschaffen wurden. Unsere gesamte Existenz ist seitdem ein Umherirren außerhalb von Eden. Wir sind seit unserem Fall von einem existenziellen Heimweh geprägt, dass wir versuchen, durch die vergänglichen Angebote unserer Welt zu beruhigen. Aber es bleibt, weil wir etwas verloren haben, was durch nichts in dieser Welt ersetzt werden kann. Und das hat C.S. Lewis in einem seiner berühmtesten Aussagen so deutlich gemacht. Wenn ich in mir eine Sehnsucht finde, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, ist das ein starker Hinweis darauf, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Ich wurde für eine andere Welt geschaffen, für ein anderes Zuhause. Und hier in unserem Text finden wir diese Welt. Hier treffen wir auf einen Gott, der seinen Kindern ein ewiges Zuhause schafft. Ein Heim, das für immer bleibt, das Sicherheit bedeutet und Annahme. Schaut mal, was er in Vers 6 und 7 uns verheißt. Er sagt hier, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Und wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Gott verheißt uns hier ein Zuhause, an dem unsere Herzen gefüllt werden mit Frieden, an unsere Herzen ruhig werden können, an dem die Sehnsüchte, die tiefsten Sehnsüchte unserer Existenz endlich gestillt werden können, weil wir für ihn geschaffen wurden. Er verheißt uns, dass wir Sicherheit haben bis in alle Ewigkeit und Annahme erleben werden, weil er uns als Söhne und Töchter sieht. Und deshalb wartet Shalom auf uns. Frieden wartet auf uns. Dieser Frieden wartet auf uns. Schönheit wiederhergestellt, Fluch beseitigt, Erlösung vollendet und Zuhause gefunden. Und ausgehend von diesen vier Dingen möchte ich uns am Ende noch zwei Anwendungen mitgeben. Zwei Anwendungen. Das erste, lasst uns dieses zukünftige Shalom zur Hoffnung für unsere Gegenwart machen. Wir müssen bedenken, an wen Johannes diesen Text geschrieben hat. Am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus wurden Christen auf Anordnung von Kaiser Domitian systematisch verfolgt. Christen wurden diskriminiert. Sie konnten weder kaufen noch verkaufen. Sie wurden verfolgt. Sie wurden getötet. Sie wurden an der Straße entlang zu Hunderten gekreuzigt. Sie wurden in die Amphitheater hineingeschmissen und von wilden Tieren zerrissen. Und trotzdem waren sie mutig. Und trotzdem breitete sich das Christentum weiter aus. Sie verkündeten unerschrocken weiter das Evangelium und gingen teilweise mit erhobenem Haupt ins Amphitheater hinein. Warum? Wie kann das sein? Wie kann man so mutig sein? Und der Grund dafür liegt in unserem Text. Der Grund dafür ist diese Perspektive. Der Grund für ihren Mut, ihre Entschlossenheit, ihre Freude mitten im Leid war diese Hoffnung, die Johannes ihnen mit diesem Text mitgab. Die Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Sie wussten, dass hinter dem Vorhang etwas Besseres wartet. Eine Geschichte, die ewig weitergeht und in der jedes Kapitel besser ist als das vorangegangene. Und wenn du eine Hoffnung hast, die nicht an dieses Leben gebunden ist, wirst du fähig sein, hoffnungsvoll zu leben, auch wenn es schwer wird. Wenn all deine Hoffnung in diesem Leben verankert ist, wehe dir, wenn dir irgendwas weggenommen wird. Deine Welt wird zusammenbrechen. Aber wenn du eine Hoffnung hast, die nicht hier verankert ist, sondern dort, dann wirst du fähig, hoffnungsvoll zu leben und kraftvoll zu leben, trotz Schwierigkeiten. Und ich finde, es gibt kaum eine Frau, die das so toll zum Ausdruck bringt. Vielleicht kennen einige von euch sie, das ist die Joni Erickson Tada. Das ist eine Frau, die über 70 Jahre alt ist und im Rollstuhl sitzt. Sie hat als junge Frau einen Surfunfall gehabt und ist gelähmt. Und ich möchte euch einfach mal mitgeben, was sie sagt über diese Hoffnung. Ich hoffe, dass ich meinen Rollstuhl irgendwie mit in den Himmel nehmen kann. Mit meinem verherrlichten Körper werde ich dann vom Rollstuhl auf meine erneuerten Beine mich stellen. Und dann werde ich meine Hände in die durchbohrten Hände meines Retters legen und ihm sagen, danke, Jesus. Und dann werde ich sagen, siehst du den Rollstuhl da? Du warst im Recht. Als du mich da reingesetzt hast, war es schwer für mich. Aber je schwächer ich wurde, desto fester klammerte ich mich an dich. Und je fester ich mich an dich klammerte, desto mehr erkannte ich deine Stärke. Ich bin sicher, Jesus, ich hätte die Herrlichkeit deiner Gnade niemals erkannt ohne diesen Rollstuhl. Diese Hoffnung macht lebensfähig, ein Leben lang im Rollstuhl zu sitzen und diese Perspektive zu haben. Das ist stark. Das ist stark. Diese Hoffnung zu haben. Und deshalb schau auf dieses Shalom, was Gott einmal für dich hat, und geh jeden Tag rein in der Hoffnung, er wird eines Tages alles gut machen. Er wird jede Träne abwischen und du wirst merken, nicht eine Träne in diesem Leben war sinnlos. Und das Zweite, was ich dir noch mitgeben will als Ermutigung, ist: Schau auf den, der uns diesen Frieden brachte. Es ist unglaublich, wenn man sich Offenbarung 21 und 22 durchliest, der Klang des Kreuzes ist bis in den Himmel hineinzuhören. Offenbarung 21 und 22 sind nicht möglich ohne das Kreuz. Christus kam auf die Erde hinab. Und er erlebte die Grenzen und das Leid der gefallenen Schöpfung. Er erlebte tiefe Trauer und weinte bitterlich am Grab seines Freundes Lazarus. Er musste die Sünde und die Bösartigkeit der Menschen am eigenen Körper erleben und ging durch Geschrei, Schmerz und zuletzt auch den Tod. Und am Kreuz erlebte Jesus ultimativen Durst und ultimative Hoffnungslosigkeit für dich und mich, als er schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das hätten wir erleben müssen. Aber wir müssen es nicht erleben, weil er es auf sich nahm. Und das alles tat Gott in seinem Sohn, um dir und mir dieses Shalom, um uns ein Zuhause zu schenken. Um dir dadurch Hoffnung zu schenken, die weit über dieses Leben hinausgeht und dir Kraft gibt, auch jetzt voller Frieden zu leben. Und dafür sei ihm die Ehre und der Lobpreis von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.